Deutschlandfunk Kultur heute.
Keine KI, sondern Drogen sorgten einst für wahre Kreativschübe unter Künstlern. Um 1900 tranken Maler wie Gauguin und Van Gogh Absinth und auch Schriftsteller wie Oscar Wilde und Charles Baudelaire schrieben sich mit Hilfe des als grüne Fee bezeichneten Getränks in einen Rausch. Noch früher war es die Nähe zu Gott, die man mit Hilfe von Drogen eher zu erreichen meinte. Heutzutage, da sagt man, Andy Warhol und seine Factory-Mitarbeiter, die sollen ohne Drogen als Treibstoff kaum etwas Künstlerisches geschaffen haben. Jetzt scheint der Rausch als kreatives Treibmittel fast aus der Mode gekommen zu sein. In dieser Woche hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun eine Teillegalisierung von Cannabis vorgestellt. Anlass für uns, mit dem Kulturanthropologen Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg auf die Geschichte der Drogen zu blicken und zu fragen, warum immer wieder Künstler zu Drogen greifen und was sie sich davon versprechen.
Naja, um einen neuen Bewusstseinszustand herbeizuführen, das kann verschiedene Gründe haben. Und aus heutiger Sicht klingt das absonderlich, weil wir ja einen Blick auf Drogen haben, der von Verboten und von Skandalisierungen gekennzeichnet ist. Und dafür gibt es eben auch gute medizinische Gründe und gute juristische Gründe, das ist gar keine Frage. Aber die Droge ist eben eine kulturelle Tatsache, die wir eigentlich in allen Kulturen und in allen Zeiten haben. Und wir können sowohl in den frühen Hochkulturen als auch in den folgenden Perioden immer wieder sehen, dass Menschen Drogen bewusst eingenommen haben, bewusst gesucht haben, um das Bewusstsein zu erweitern, um Angst zu überwinden, um in einen neuen Zustand zu kommen, um das zu suchen, was wir heute auch sein wollen, nämlich kreativ.
Aber ist es denn nicht trotzdem ein Mythos, dass Künstler, Künstlerinnen im Rausch besonders kreativ sind?
Das ist möglicherweise ein Mythos und wir sehen natürlich heute auch, dass es eine rauschfreie Kunst gibt. Aber es gibt vor allem deshalb eine rauschfreie Kunst vielleicht, weil wir uns scheuen, darüber zu sprechen. Und wenn ich heute in meinem universitären Alltag zugeben würde, keine Sorge, ich tue es nicht, aber wenn ich zugeben würde, dass ich hier und da Drogen nehme, um auf neue Ideen zu kommen, dann würde das für große Verwunderung sorgen. Im 19. Jahrhundert, wenn ich da erzählt hätte, ich würde mit chemischen Substanzen experimentieren, um in so einem neuen Bewusstsein zu kommen, dann wäre das eine relativ normale Sache. Und wir sehen, wo wir neuere Nachrichten haben, wo wir genau hinschauen können, eben im 19. Jahrhundert, dass wir einen liberalen Umgang mit Drogen haben und dass wir ein patentiertes Medikament haben, was heute unter dem Namen Heroin bekannt ist, was im späten 19. Jahrhundert auf den Markt kommt als Asthmamittel und was dann eine gewisse Karriere macht, bis es verboten wird. Und wir sehen auch beim Opium seit dem späten 18. Jahrhundert weite Verbreitungen diesseits des Skandals.
Aber wie genau definiert man Drogen? Also ich sag mal, viele Künstler wie Jackson Pollock, die waren schlichte Alkoholiker, Fassbinder, der soll zu viel gekokst haben. Ab wann haben wir denn genau gesagt, das ist nicht mehr in Ordnung? Ab wann wurde das gesellschaftlich geächtet? Kann man da einen Zeitpunkt festmachen?
Ja, auch das ist eine kulturelle Implementierung. Wir können erst mal sehen, dass diese Skandalisierungen etwa im europäischen Mittelalter vor allem dann auftauchen, wenn das Verhalten nicht mehr in Ordnung ist. Das heißt, wenn wir in mittelalterlichen Visitationsprotokollen lesen, dass es einen Geistlichen gegeben hat, der etwa immer wieder hinfällt und nicht aufstehen kann und wir dann interpretieren können, das muss eine Alkoholsucht gewesen sein, dann wurde das sanktioniert. Aber das Verhalten als Folge des Drogenkonsums wurde kritisiert, aber nicht der Drogenkonsum an sich. Und das beginnt eigentlich erst im frühen 19. Jahrhundert, als die Trunksucht auch als Krankheit erkannt wird. Und seitdem haben wir eigentlich unterschiedliche Sichtweisen. Und wir haben heute eine europäische Sichtweise, in deren Folge wir immer noch Alkohol kaufen dürfen und in deren Folge wir bald auch Cannabis kaufen dürfen und eine Reihe von Schmerzmedikamenten konsumieren dürfen. Das ist der europäische Weg. Und das christliche Abendland tut sich schwer in der Sanktionierung von Drogen, weil Alkohol eben auch eine Droge ist, eine Substanz, die unser Bewusstsein verändert. Und Alkohol ist aber Zentralbestandteil des Christentums, des Abendmahls, der Eucharistie. In der Wandlung wird der Wein zu Blut Christi. Und das bedeutet eben, dass eine grundsätzliche Kritik am Alkoholkonsum vor allem in katholisch geprägten Ländern sehr schwer fällt. Und in den USA, die stärker calvinistisch geprägt sind, haben wir eine härtere Gangart gegen den Alkoholkonsum. Und so haben wir eigentlich seit den 1960er Jahren psychiatrische, medizinische Konzepte, die den Alkoholkonsum grundsätzlich verdammen. Das ist das Disease Concept of Alcoholism. Und deshalb geht es in der amerikanischen Medizin heute üblich zu sagen, jeder, der regelmäßig Alkohol trinkt, zum Beispiel jeden zweiten Abend ein Gläschen Wein, der hat ein Suchtproblem. Wohingegen man vor allem in Südeuropa und in den deutschen Weinbaugebieten oder etwa in Bayern sagt, ein Bier am Abend oder ein Schoppen Wein am Wochenende, das kann man ruhig regelmäßig trinken. Also Alkohol- und Drogenkonsum sind kulturell verhandelbar.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Teillegalisierung von Cannabis blicken, also heutzutage hat das eigentlich überhaupt beispielsweise noch einen Einfluss auf Künstlerinnen und Künstler? Kreativität im Rausch, so kommt es mir vor, findet kaum noch statt. Also sind die nicht längst Teil der Leistungsgesellschaft geworden und brav und trinken maximal Kaffee?
Dazu ist die Szene einfach zu vielschichtig und wir haben hier verschiedene Arten, uns zu berauschen. Wir sehen europäische und auch deutsche Metropolen, wo offensichtlich Kokainkonsum und Cannabiskonsum alltäglich sind, wo sie nicht skandalisiert werden, auch wenn sie nicht öffentlich gemacht werden. Und wir sehen vor allem neue Dimensionen von Rausch, die man so früher nicht gesucht hat. Wir diskutieren stärker über unseren Körper und wir suchen den legalen Rausch, etwa im Sport, im Bodybuilding, im Bergsteigen. Und es gibt heute viele Menschen, die gehen ganz unspirituell auf die Suche nach einer Bewusstseinserweiterung und finden sie eben entweder im Sport oder in einem bestimmten Körperkult oder sie tun das spiritueller über Religion oder über das Pilgern. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und es ist heute auch üblich, über diese Dinge zu sprechen. Und wenn ich heute als normaler Hochschulmensch sage, ich muss mein Bewusstsein erweitern, ich muss auf neue Ideen kommen, ich mache eine Extremwanderung, ich möchte nachts allein im Wald übernachten oder ich möchte mit dem Fahrrad nach Norddeutschland fahren, dann wundert sich niemand und sagt, eigentlich eine gute Idee, das mache ich auch mal, während das vor zwei Generationen noch skandalös gewesen wäre.
Und das heißt, auch Cannabis wird vermutlich, also die Teillegalisierung wird vermutlich keine neue Kunstrichtung hervorbringen, oder?
Die wird keine neue Kunstrichtung hervorbringen, aber es gibt aus einer historischen Perspektive und aus einer medizinischen Perspektive gute Gründe, kritisch darauf zu blicken, weil das Cannabis, was wir heute haben, einen so hohen THC-Gehalt hat, dass es schon nicht unbedingt ein leichtes Rauschmittel ist, sondern ein schwereres Rauschmittel. Und wir müssen eben auch sehen, Drogen können Bewusstsein erweitern, aber sie haben immer auch ein Risiko. Udo Lindenberg hat mal gesagt, die beste Droge ist ein klarer Kopf. Das hat er als Scherz gemeint, aber ich finde es eigentlich eine gute Ebene, um darüber nachzudenken.
Sagt der Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder über das Zusammenspiel von Kreativität und Rausch.